Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science, dem Podcast für Ausgründungen aus der Wissenschaft. Mein Name ist Bartosz Kaidas und ich freue mich auf die heutige Podcast-Folge. Im letzten Interview hatten wir den Rechtsanwalt Philipp Weber zu Gast, der ein paar Erfahrungen und Insights zum Thema VC-Finanzierungen mit uns geteilt hat. Er hat auch die Frage beantwortet, ob ein Science-Tech-Startup überhaupt einen Investor braucht. Und in der heutigen Folge geht es um ein weiteres sehr, sehr spannendes Thema, das für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interessant ist. Denn nämlich, heute geht es um die Frage, wie verhandle ich eigentlich als Science Tech Startup mein Intellectual Property mit der Universität? Und für dieses Thema habe ich Dr. Dr. Peter Kajatz eingeladen. Peter habe ich im April 2019 bei einer Tagung in Berlin kennengelernt und fand den Austausch mit ihm so gut, dass wir jetzt die Insights und Learning mit euch teilen möchten. Das Besondere bei Peter ist, dass er einmal den wissenschaftlichen Background hat, er ist Eigentümer einer eigenen Unternehmensberatung, der Waterberg Management, und er war vorher Geschäftsführer eines Startups aus dem Bereich Wirkstoffentwicklung und davor als Innovationsmanager an einer österreichischen Universität tätig. Das heißt, er hat wirklich alle Perspektiven wahrgenommen, erlebt, die man so als Wissenschaftler oder Science-Tech-Startup auch wahrnimmt. Und damit begrüße ich Peter zu unserem Interview. Hallo Peter, wie geht's dir?
Hallo Bartosz, besten Dank, dass ich hier sein darf. Mir geht's sehr gut und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich mich auch. Du hast ja eine super Perspektive auch über die vielen Facetten und ich habe gedacht, das passt sehr gut. Vielleicht magst du dich einfach mal auch selber vorstellen.
Ja, mache ich gerne. Ich bin aufgewachsen in Leverkusen und habe dann Biologie studiert an der Universität Köln und in Aachen, Diplomarbeit am Diabetesforschungsinstitut in Düsseldorf und bin dann nach meiner Promotion gleich in eine Unternehmensberatung in Berlin und München gewechselt, im Bereich Life Sciences. Und da haben wir uns auf die Unterstützung von Startup-Unternehmen bei der Einwerbung von Risikokapital fokussiert.
Okay, ich muss immer fragen, aber ich meine, du hast jetzt zweimal promoviert.
Ja.
Wie kam es dazu? Also hast du da nochmal wolltest du nochmal tiefer einsteigen oder wie kam es zu dieser Doppelpromotion?
Nein, ganz und gar nicht. Das ist mehr oder weniger Zufall gewesen und ich habe das mal mitgenommen. Und zwar ist der eine Doktortitel ist ein Doktorat, wie sich das für einen Biologen gehört. Und der zweite ist ein Doktorat Medic. Das ist ein medizinischer Doktortitel für Naturwissenschaftler, den die Universität Köln anbietet. Und ich habe jetzt gehört, dass die Charité in Berlin das auch anbietet. Und da ich in der medizinischen Grundlagenforschung gearbeitet hatte, habe ich da nochmal die Gelegenheit gehabt zu promovieren. Habe aber nur ein Studium gemacht. Ich bin Biologe, also irgendwie ist der zweite Doktor so, ich habe mal mitgenommen und in Österreich zählt das auch was, in Deutschland interessiert das keinen.
Okay, und dann nochmal kurz, weil natürlich geht's dann weiter, du hast gerade schon erwähnt, aber noch an dieser Stelle würde ich gerne noch einhaken und dich fragen, wolltest du dann bewusst nicht in die Wissenschaft gehen oder was war dein Entscheidungskriterium?
Ja, genau das. Wissenschaft würde ich jetzt nicht so sagen, aber das Praktische, das war echt nicht mein Ding. Ich sag immer, ich habe genug Probleme in meinem Kopf, da brauche ich nicht noch Probleme mit den Fingern, da irgendwas zu pipettieren oder über zu titrieren oder sowas, das war nie mein Ding. Woran ich Spaß hatte, das war Papers schreiben, Auswertungen machen, Statistik. Ich habe auch recht gut viel publiziert, weil ich anderen dabei geholfen habe, ihre Daten auszuwerten und mich daran beteiligt, die Statistik zu machen und sowas. Das war mehr meine Welt. Und an der Uni zu bleiben, auch die Hierarchie an der Uni gerade. Ich habe in der medizinischen Grundlagenforschung gearbeitet, an der medizinischen Fakultät mit den strengen Hierarchien. Das war absolut nicht meine Welt und ich war so froh, als ich da wieder raus war.
Und dann ging es für dich nochmal wohin?
Nach Berlin. Da war ich bei der Innovations and Venture Partners, die wurde Ende 1999 gegründet, gerade so in der Hype-Phase vom Biotech. Und da war ich dann Head of Life Sciences und wir haben Gründer beraten bei der Einwerbung von Risikokapital, das heißt bei der Erstellung der Geschäftspläne unterstützt, Trockenpräsentationen, Business Model entworfen, solche Dinge, um eben da Risikokapital einzuwerben.
Okay, und wie war das dann für dich? Also ich meine, das, was du jetzt beschreibst, Business Models zu entwerfen, das sind ja nicht unbedingt Inhalte eines Studiums, das jetzt so vermittelt wird. Wie hast du dir das draufgepackt? Wie hast du als Wissenschaftler, der dann rauskam, mit einer Promotion als Biologe, wie hast du dir dieses Wissen angeeignet?
Ja, das ist spannend. Das, weil das lernt man tatsächlich nicht. Das ist Learning on the Job, einfach ins kalte Wasser geworfen. Das ist jetzt schon lange her, dann kann man da ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also es ging darum, ich sollte irgendwelche Gründer dabei beraten, Businesspläne zu schreiben. Und da ich selber nicht wusste, was ein Businessplan ist, haben meine Chefs mir einfach gesagt, Peter, guck mal hier, Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg. Da auf der Website ist eine Anleitung, wie man einen Businessplan schreibt. Lad dir das mal runter, liest dir das mal durch und dann gehst du zum Gründer und bringst dem das bei. Also so war das tatsächlich. Ja, es ist, aber so ist es nun mal. Es ist eine Möglichkeit, sehr, sehr schnell zu lernen. Man weiß auch, erst wenn man anderen Leuten was beibringen kann, hat man es selber verstanden. Ja? Und das mussten wir dann halt machen. Zusätzlich kam natürlich der ganze BWLer-Kram auch. Ja? Auch Learning on the Job. Ich verstehe es nicht. Wer kann es mir beibringen? Wie kann ich das rausbekommen? Buch, Internet. Ja, gab es da schon so ein bisschen Lernen. Ich habe dann tatsächlich an der irgendeine Akademie, Universität Heidelberg und Mannheim, habe ich auch mal so einen Biotech-Kurs gemacht. Das waren so mehrere Wochenende, wo man auch nachher ein Zertifikat bekam. Nur war es da schon so, dass ich da schon fast mehr wusste als meine Dozenten, weil ich so, man lernt sehr schnell bei so einer Unternehmensberatung, weil man viele verschiedene Konzepte sieht und natürlich die erfahrenen Leute an seiner Seite hat, die einem das auch beibringen.
Mhm. Das heißt aber, du konntest dann wahrscheinlich aus deiner naturwissenschaftlichen Perspektive sehr schnell einschätzen, ob die Ideen tatsächlich irgendwie ein Potenzial haben.
Nein, das behaupte ich auch heute noch. Nein, weil ich Biologie studiert habe und das gelernt habe, spreche ich die Sprache der Gründer, verstehe, worum es geht. Aber die Einschätzung, ob das Potenzial hat, das liegt nicht am Verständnis der Technologie. Erstens, die Gründer wissen viel besser, die Technologie einzuschätzen, technologisch als ich. Aber das ist ja nicht das Erfolgskriterium für ein Startup-Unternehmen. Da geht es mehr um den Markt. Und beim Markt meine ich jetzt nicht, wie groß die Marktzahlen sind, ob das ein großer oder ein kleiner Markt ist, sondern ob diese Technologie tatsächlich ein Bedürfnis am Markt befriedigt, ob es ein Problem gibt, das diese Technologie löst. Das klingt ziemlich naiv, aber es ist sehr häufig so, dass wir Technologien haben, die einfach kein bestehendes Problem lösen, theoretische Probleme, die aber keiner hat.
Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe das oft so wahrgenommen, dass es heißt, ja, es gibt Fachexperten, die braucht man, die eben eine Technologie sich gut einschätzen können, ob sie eben diese Probleme löst oder nicht von außen. Und es gibt ja auch ganz viele Verwertungsagenturen mit Experten, die ja letztlich auch diese Funktion übernehmen sollen.
Ja, in so einem Interview kann man das natürlich immer nur so ein bisschen holzschnittartig darstellen. Es ist ein mehrstufiger Prozess. Primär geht es darum zu schauen, hat einer das Problem? Und weil der muss es ja dann nachher auch kaufen. Ne? In der Phase, ich habe ja auch, da kommen wir sicherlich später noch drauf, auch für einen Risikokapitalgeber, also für einen Geldgeber gearbeitet. Das heißt, auf der anderen Seite, wir haben ja da die Startups vorbereitet für die Investmentfonds, dass sie da investieren. Ich habe nachher die Startups geprüft auf Seiten eines Investmentfonds. Und da glaubt man das Technologische erstmal den Gründern. Also wenn die Gründer zum VC gehen, dann fragen die auch, was macht ihr und. Das Technologische wird erstmal so geglaubt. Wenn die sagen, unser Rezeptor bindet extrem stark an dieses Target, ja, oder so stark wie sonst kein Molekül auf der Welt, dann glaubt man das. Dann hinterfragt man eben nur, gibt es dafür einen Bedarf? Und dann nachher, wenn die sogenannte Due Diligence beginnt, wenn schon die Terms klar stehen, zu welcher Bewertung würde man investieren, zu welchen weiteren Randbedingungen würde man investieren, dann schaut man, ob das, was die Gründer behauptet haben, auch so stimmt. Das betrifft nicht nur die Technologie, das bestimmt, also Tax ist meistens nicht so ein großes Problem bei Unternehmen, die es noch nicht allzu lange gibt. Financial, Steuern natürlich, Personal Due Diligence, alles mögliche, alle Legal, ganz wichtig, IP, da kommen wir ja noch drauf, ist ganz wichtig. Und unter anderem in der Regel auch die Technologie. Da kommen dann die externen Experten rein, die wirklich aus dem Fach sind und sagen, ja, was die behaupten, macht Sinn. Das ist tatsächlich so, dass die führend in der Welt sind. Ich habe mir mal die Literatur angesehen, die werden auch zitiert. Und das geht auch zum Teil so weit, dass man in das Labor geht und sich die Laborbücher ansieht. Das habe ich selber schon gemacht, als ich für einen Investor gearbeitet habe und da eine Due Diligence gemacht habe. Also, dass man wirklich schaut, stimmt das, was die behaupten, und sind das Originaldaten? Ja, das schon. Aber das ist nachher nur noch eine Versicherung. Die Frage, ob ein Investor interessiert ist oder nicht, ist viel weiter vorne schon beantwortet. Ja, wir wollen oder nicht. Und das ist dann nur noch ein Hygiene-Faktor, ob das stimmt, dass man nicht lügt, beziehungsweise sich nicht selbst was vormacht. Viele Startup-Gründer oder Forscherinnen meinen ja, sie seien eine der drei führenden Gruppen weltweit, weil sie anderen 17 nicht kennen. Das ist dann peinlich.
Ja, genau.
Oder was die Industrie schon macht. Ja.
Aha. Ja, kommt auch oft vor, tatsächlich.
Ja, ja, das kann ich auch bestätigen.
Ja, wie ist das? Also nochmal, also du hast jetzt in Berlin dann angefangen, Startups zu beraten, hast deine ersten Erfahrungen gesammelt. Wie ging es dann weiter für dich beruflich?
Ich bin dann weiter bei der Unternehmensberatung geblieben als Angestellter, aber die haben mich ausgeliehen an einen Venture Capital Fonds. Und ich habe da bei denen, also einmal zu Beginn meiner Tätigkeit bei der Unternehmensberatung hatten die mich schon an die ausgeliehen im Prinzip, aber kostenlos, weil ich dann Praktikum gemacht habe, um halt die Gegenseite kennenzulernen. Mhm. Ja, da habe ich also das Geschäft vom Risikokapitalgeber kennengelernt, wie die denken. Und nachher haben die mich einfach gegen Geld ausgeliehen. Das heißt, ich war so interimistisch da. Die haben Tagessätze an meinen Arbeitgeber gezahlt und der hat mir weiter das Gehalt gezahlt. Da war ich dann aber doch etliche Monate in Hannover bei der Industry Management Holding im Life Science Bereich von denen. Der Hauptsitz von denen war auch in Berlin. Und da haben wir dann uns verschiedenste Biotech-Unternehmen angesehen, Due Diligence gemacht, Investitionsvorlagen geschrieben. Das ist der Businessplan, den wieder der Investor für seine Partner schreibt, für seine Entscheidungsgremien schreibt. Wir haben auch, das war ziemlich neu der Bereich, haben wir auch die Strukturen in diesem Investmentfonds geschaffen, Prozesse definiert und solche Dinge, ja.
Und dann, danach hat es dich tatsächlich nochmal in die Wirtschaft verschlagen.
Also Entschuldigung, Venture Capital ist schon Wirtschaft, ne? Ist vielleicht ja, Finanzwirtschaft, genau. Aber es ist Wirtschaft.
Im Konzern, sage ich mal so, vielleicht.
Ich war dann
Welt.
Konzern, in der Konzernwelt, in den großen Unternehmen war ich nie. Das hat Vorteile, weil es angenehm ist, nicht in einem großen Konzern zu arbeiten. Das hat Nachteile, weil man auch nicht den Stallgeruch von großen Konzernen hat. Ich bin dann danach in einer ähnlichen Position als Interim-Manager in ein Startup gegangen. Auch wieder von meinem Arbeitgeber bezahlt, von der Innovations and Venture Partners. Aber ich war dann 7 Monate Interim-Management in Bielefeld in einem Labortechnikunternehmen. Die waren von einem Business Angel finanziert, waren aber schon 40 Mitarbeiter, 3 Millionen Euro Umsatz, hauptsächlich in den USA mit ihren Geräten. Und dann ist ein Risikokapitalgeber eingestiegen, hat das Management rausgeschmissen, kann man heute so sagen, und Interim Management installiert, um da Industriestandards zu schaffen. Und dann war ich da nochmal tätig. Und die sind nachher dann nach meiner Zeit allerdings auch von Roche gekauft worden. Also die sind jetzt Teil tatsächlich vom Großunternehmen, aber da war ich schon raus, kann ich natürlich sagen, weil ich so tolle Arbeit geleistet habe, sind die auch nachher von Roche gekauft worden. Aber ehrlich gesagt war noch eine einige Zeit dazwischen, nachdem ich rausgegangen bin, bis sie dann übernommen wurden davon. Ja. Aber da habe ich eben wieder, also einmal die Beraterperspektive kennengelernt, dann die Perspektive als Investor, dann Interim Management in so einem Labortechnikunternehmen. Dabei war meine Verantwortung die Aufbauorganisation, das heißt, wie strukturiert man so ein Unternehmen, wer macht was im Unternehmen, und die Ablauforganisation, die Prozesse, wie laufen die Prozesse ab, wer macht was, aber da geht es um das Was dabei. und Business Development, welche Produkte werden entwickelt, welche Entwicklungen werden eingestellt, solche Dinge. Wir hatten noch einen zweiten Mann dabei, der sich um die Finanzen an sich gekümmert haben, um die Weiterfinanzierung des Unternehmens. Wir waren da zu zweit drin.
Und danach, wie ging es dann weiter bei dir beruflich?
Da war ich schon, als ich dann in Bielefeld war, war ich offiziell am Standort von unserer Unternehmensberatung in München tätig. Nicht nur offiziell, ich habe auch da gewohnt tatsächlich, aber ich bin von Berlin nach München zu dem Standort gewechselt und habe dann sofort in Bielefeld angefangen. Also das war ein bisschen, wie es halt ist bei der Unternehmensberatung. Ich hatte noch eine Wohnung in Berlin, die ich noch zahlte, aber war ich schon nicht mehr, weil ich in München in so einem Kellerloch gewohnt habe, weil das eigentliche Appartement in München noch nicht bezugsbereit war und mein Hauptwohnsitz war noch in Leverkusen, also irgendwie hatte ich 4 Wohnungen gerade parallel und habe dann aber nicht in München gearbeitet, sondern montags morgens der erste Flug ging dann nach Paderborn und dann habe ich mich in die Taxe gesetzt, um nach Bielefeld zu fahren und Donnerstag nachts ging zurück und freitags morgens um 1 war ich dann wieder in München und dann Freitag, Samstag halt Office in München. Und so ging das 7 Monate im Winterhalbjahr und das war auch einer der Gründe, warum ich dann nachher aus der Unternehmensberatung raus wollte. Das ist eine Zeit, wo man sehr, sehr viel lernt, aber da muss man für geboren sein für so ein Leben, ja. Und dann war es halt so, dass ein Kollege aus der Unternehmensberatung, der schon aus Innsbruck war, also der ist da aufgewachsen, mit dem habe ich schon in Berlin und nachher auch in München zusammengearbeitet, ein Betriebswirt. Und der ist wieder zurück nach Innsbruck und hat da mit der Universität zusammen das Konzept für das CAST Gründungszentrum, Center for Academic Spin-offs Tirol, erstellt. Das ist ein Beratungsgesellschaft, wenn man so will. Teilhaber waren verschiedene Universitäten, finanziert vom Staat Österreich, zur Beratung von Akademikern, die Unternehmen ausgründen wollen im Hightech-Bereich aus der Universität. Und da damals gerade Life Science Biotech hip war, hat er das Konzept ausgerichtet darauf, dass er anfangs nur Biotech macht. Er war Geschäftsführer dann auch da. Und er sagte, ich brauche dich, weil er hatte keine Ahnung von Biotech. Und sagte, mit Geld kann ich dich nicht locken, aber mit Lebensqualität, schau dir mal Innsbruck an. Und dann haben wir in Innsbruck gesessen, Kaffee getrunken und dann habe ich gesagt, ich komme. Und das war 2002 und seitdem bin ich auch in Tirol dann geblieben, in verschiedenen Positionen. Also ich war insgesamt nur 1,5 Jahre bei dem Gründungszentrum. Also das heißt, das hat keinen beruflichen Grund, dass ich hier bin. Das hatte auch keinen privaten Grund, weil ich jetzt irgendwie von einer Partnerin hier gebunden war. Aber ich fand es sehr angenehm, hier zu leben. Und so bin ich auch heute noch hier.
Sagen jetzt Österreicher geworden, so langsam.
Jein, also hier wird man nie Österreicher. Ja, die Verbundenheit, also in Österreich fühle ich mich als Deutscher und in Deutschland als Österreicher. Also ich bin aus Deutschland weggegangen, bevor es Dosenpfand gab. Ja, also wenn ich jetzt nach Deutschland komme und Dosenpfand erlebe, ist das für mich sehr exotisch. und hier gelte ich natürlich immer als der Deutsche. Ich habe auch die Sprache nicht angenommen, obwohl ich jetzt seit 20 Jahren fast hier bin. Und in Deutschland gelte ich halt häufiger eher als Österreicher, weil ich manchmal auch so ein bisschen österreichisch klinge, je nachdem. Und vor allen Dingen kenne ich mich eigentlich in Österreich besser aus als in Deutschland. Also ich habe in Deutschland noch nie selber ein Unternehmen gegründet, in Österreich schon mehrfach. Also sowas wie Gewerbesteuer oder was es da in Deutschland gibt, das gibt es bei uns nicht. Ne? Das wäre dann alles ist neu, aber es sind sehr ähnliche Rechtssysteme in Deutschland und Österreich. Aber ich unterliege auch mehr der österreichischen Propaganda als der deutschen Propaganda. Insofern habe ich wahrscheinlich eher einen österreichischen Blick als einen deutschen.
Genau, du hast gerade eben schon angesprochen, du kennst dich auch mit den österreichischen Gesetzgebungen und Gründungen. Du hast ja auch selber oder mitgegründet, auch ein eigenes Startup. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen.
Ja, ich bin dann, als ich beim Gründungszentrum war, habe ich ein Team gehabt, das ich intensiv betreut habe. Und das war die Alcazyn Pharmaceuticals, also so hieß sie später, die hieß früher ganz anders. Und das waren 3 Forscher von der Universität, die planten, ein Unternehmen auszugründen. Und wir hatten so eine Vorausgründungsfinanzierung gemacht und Teil des Pakets, was sie bekommen haben, neben Geld war, also ein bisschen Geld, war eben Beratungsleistung von uns. Und ich bin dann nachher da eingestiegen, als sie dann die GmbH gegründet haben als Geschäftsführer, habe eben auch die nächsten Fördermittel eingeworben mit denen und habe die dann von 2003 bis 2008 begleitet. Das war so richtig Forscher von der Labbench über Ausgründung aus der Universität, Verhandlungen mit den Universitäten oder mit der Universität, Einwerbung von Fördermitteln, dann Verprobung der Idee am Markt. Also wir haben Pfizer und Johnson & Johnson unten in Innsbruck gehabt, zum Teil zur Due Diligence auch. Und im Jahr 2006 haben wir dann die Mehrheit der Anteile von der Alkersyn an ein Wiener Pharmaunternehmen verkauft. Cool. Und da haben dann auch, also das war so eine Mischfinanzierung, zum Teil war das Geld, was ins Agio, also an 12 Millionen, die dann zum Teil ins Agio geflossen sind, zum Teil haben die Gesellschaft aber auch schon ein paar Anteile verkaufen können, also so ein Teil-Exit, sag ich mal, aber hauptsächlich eine Wachstumsfinanzierung. Und das Unternehmen hat ja dann die Mehrheit übernommen an der Alkersyn, was auch gut war, muss ich mal so sagen. Und normalerweise würde man dann das Management raussetzen, wenn man die Mehrheit an so einem Unternehmen nimmt und eigene Leute reinsetzen. Die haben aber an mir doch festgehalten. Und dann bin ich noch bis zum Jahr 2008 geblieben und bin dann auf eigenem Wunsch dann auch aus dem Unternehmen ausgeschieden und habe dann die Waterberg Management als Beratungsgesellschaft gegründet. Wobei, das bin ich. Das ist ein Ein-Mann-Unternehmen. Und seitdem bin ich seit 2008 jetzt als Berater tätig, habe jetzt aber letztes Jahr auch nochmal ein kleines Startup-Unternehmen mit zwei Forschern gegründet, die Stamms Diagnostics GmbH. Das ist aber, ich sag mal, das läuft so nebenbei.
Und was berätst du jetzt in deinem Waterberg-Unternehmen?
Also ich habe einen Fokus auf, platt könnte man sagen, Startup-Unternehmen. Also alles, was Hightech-orientiert ist. Es muss nicht Life Science sein. Also eines meiner größeren Projekte in den letzten Jahren war der Quantencomputer hier in Innsbruck. Da ist ein Team, die einen Quantencomputer entwickeln. Auch sehr weit sind dabei schon. Man glaubt gar nicht, wie weit die sind. Und da begleite ich die Manager oder die Gründer von der Ausgründungsphase, also noch wenn sie an der Universität sind, auch eben die Verhandlung mit den Universitäten, Gründung der Unternehmen, dann die Wachstumsphase, Einwerbung von Kapital, ob das nun Risikokapital ist, von Risikokapitalgebern, VCs, Venture Capital, für die, die den Unterschied da nicht kennen, das ist alles das Gleiche. Also Risikokapital ist das deutsche Wort, Venture Capital ist das englische Wort und VC oder VC ist die Abkürzung davon. Und bis zum Exit auch, das heißt den Verkauf dieser Unternehmen an strategische Investoren, das sind die Firmen, größere Firmen, die es kaufen, im Gegensatz zu Risikokapitalgebern, die ein finanzielles Interesse haben, haben die strategischen Investoren ein inhaltliches Interesse an den Unternehmen. Mhm. Vielleicht kommen wir da auch später noch zu. Also alles, was mit Eigenkapitalfinanzierung einhergeht, das wird wahrscheinlich auch nicht jedem Zuhörer klar sein. Eigenkapital hat nichts damit zu tun, dass es von einem selber kommt, sondern dass es Kapital ist, was der Gesellschaft selber gehört, dass kein Kredit ist. Das heißt, Kapital wird reingegeben und bleibt drin und dafür nimmt man Anteile am Unternehmen. Das ist die Art und Weise, wie Risikokapitalgeber aus verschiedenen Gründen ihr Investment platzieren, während Banken Fremdkapital geben, Kredite, die geben einen Kredit, da gibt Zinsen zu und irgendwann muss man das mal zurückzahlen. Also alles, was Richtung Eigenkapital geht, das ist mein Bereich, wobei ich auch nicht nur Startups beraten habe, ich habe auch Familienunternehmen im Pharmabereich in Italien mehrere unterstützt bei der Suche nach Vertriebspartnern für den deutschen Markt. Das klingt jetzt ganz anders, als wäre das ein ganz anderer Bereich, aber die Dealstruktur ist sehr ähnlich, wie wenn man Risikokapital einwirbt oder einen strategischen Investor. Man muss halt eine Verkaufsstory machen, warum ist das Produkt gut, und dann muss man sich den idealen Partner suchen, der das gebrauchen kann, und dann muss man mit dem verhandeln und die zahlen auch Upfront Payments, also Vorabzahlungen, Meilensteinzahlungen und umsatzabhängige Zahlungen, ähnlich wie das bei einem strategischen Investor ist, beispielsweise im Pharmabereich oder MedTech-Bereich auch, oder ist bei den verschiedensten Bereichen ist es so, dass man ja erfolgsabhängige Deals macht. Vielleicht kommen wir da noch zu, warum das der Fall ist. Das ist eine Frage eben der Dealstruktur auch. Aber alles, was in diese Richtung geht. Ich habe natürlich auch für mein Unternehmen selber Fördermittel eingeworben, aber da sehe ich nicht meinen Schwerpunkt. Da gibt es Fördermittelberater, die das besser können, den Überblick da haben, auch mehr Spaß dabei haben. Das ist eine ganz andere Welt, Fördermittel. Da liest man das Kleingedruckte vom Förderantrag und macht das genau so und dann ist es. Während bei diesen Eigenkapitalfinanzierungen, da muss man schon richtig verkaufen, eine Story entwickeln, schauen, taugt das was? Gibt es Leute, die sich wirklich dafür interessieren? Wie verprobt man so ein Produkt am Markt? Ist eine andere Welt.
Also wenn ich jetzt, also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt Zuhörer wäre, dass ich mich frage, okay, ab wann brauche ich dich? Also wann rufe ich dich an und was kostet sowas? Oder ist das, was für ein Geschäftsmodell gibt es da? Also als Startup hat man ja am Anfang nichts. Also wie wird das finanziert?
Ja, das ist wirklich ein Ding. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich nie in Großunternehmen tätig war, sondern immer in diesem kleinen Unternehmenbereich. Und der Nachteil für mich als Berater ist, dass die halt wirklich kein Geld haben. Ne? Also, ja. Das heißt, da gehört schon eine gewisse Selbstlosigkeit dazu, in diesem Bereich tätig zu sein. Was gibt's da? Natürlich muss ich auch davon leben. Das ist ja mein Beruf. Das heißt, irgendwie muss die Kohle herkommen. Es gibt Möglichkeiten, dass Fördergeber das indirekt mit übernehmen. Unterschiedliche Systeme, beispielsweise in Österreich zu Deutschland. Ich habe schon mal angesprochen, also in Österreich sind die Systeme ein bisschen anders als in Deutschland. In Österreich fließen die Fördermittel in die Startups rein und die können damit mehr oder weniger selber tun lassen, was sie wollen, während in Deutschland die Gelder beispielsweise über das Exist-Forschungstransfer dann an die Universitäten laufen und daraus das dann gezahlt wird, solange wie sie noch nicht ausgegründet sind. Mhm. Aber auch beim Exist werden die Teams angehalten, sich einen Coach zu besorgen. Das ist auch in der letzten Phase zumindest verpflichtend gewesen. Und zum Beispiel über solche Budgets kann ich bezahlt werden, wobei das sehr beschränkt ist vom Stundensatz. Aber es ist nun mal so. Ansonsten, wenn Umsätze da sind oder sonstige Gelder zur Verfügung stehen, insbesondere schon, wenn eine Eigenkapitalfinanzierung da ist, weil ein Investor eingestiegen ist, kann das Unternehmen das dann selber zahlen. Also bei diesem Exist wäre es so, dass eigentlich mein Vertrag mit der Uni ist, ja, so wie bei den anderen auch, und dann die Uni das zahlt dafür. In Österreich ist es so, dass das Unternehmen das dann zahlt. Es gibt auch Möglichkeiten der erfolgsabhängigen Honorierung. Das heißt, wenn dann Kapital kommt, bekomme ich x Prozent vom Volumen. Das sind aber in der Regel undankbare Deals. Ich habe das früher häufiger gemacht. Es ist nur so, dann ist meine Leistung oder meine Honorierung sehr stark von der Performance des Teams abhängig, weil ich alleine hole keine Finanzierung. Die Investoren investieren immer in das Team. Und platt gesagt, wenn die nicht so machen, wie ich will, kriege ich kein Geld. Das ist immer eine unschöne Konstellation. Und ich war ja auch in der späteren Phase für Startups tätig, wenn die dann Risikokapital wollen. Es ist eine Informationsimbalance. Das Startup-Team weiß, wie gut oder wie schlecht es ist. Ja, ich weiß, dass nachdem ich ein halbes Jahr mit dem Team gearbeitet habe und den Markt verprobt habe, dann kann ich denen sagen, warum sowas nicht verkäuflich ist. Dann nicken die und ich habe ein halbes Jahr umsonst gearbeitet. Ja, also deswegen gibt es auch so Kombinationen aus teilweise Cash und teilweise erfolgsabhängig. Ich muss zugeben, das ist immer ein Thema, wie man sowas finanzieren kann. Ja, das ist nicht ganz so einfach und sehr unterschiedlich, je nachdem, wie das aufgestellt ist, welche Fördermittel da sind oder auch nicht, finanzielle Möglichkeiten, Perspektiven auch. Es gibt Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die streben überhaupt gar keine Finanzierung an. Die wollen aus dem Cashflow leben. Ja. Da kann ich natürlich keine erfolgsabhängige Honorierung vereinbaren.
Ja, aber ich habe so rausgehört, dass einmal natürlich der Startzeitpunkt wäre zum Beispiel sowas mit Exist oder ein Investor sagt, ja, da irgendwie wir planen die Unterstützung oder den Support von dir nochmal mit ein oder sehen das als Notwendigkeit, das Team irgendwie dann nochmal zu verfeinern oder eben dann aus dem Cashflow dann zu bezahlen, wenn das möglich ist, um dann eben mit dir so eine Wachstumsgeschichte dann aufzubauen, ne? Weil ich meine, du hast ja viel Erfahrung und kannst da wahrscheinlich auch gut skalieren und das Thema dann auf die Straße bringen.
Ja, das ist richtig. Ich empfehle eigentlich immer so früh wie möglich bei mir anzuläuten. Auch wenn kein Geld da ist oder sowas. Ich muss ja zugeben, dass ich viel umsonst arbeite. Weil manchmal verpasst man den Augenblick, wo es Sinn macht, einzusteigen. Insbesondere das, was man so an Verhandlungen, ich habe ja einen Fokus auf die Verhandlungen, also unterstütze meine Teams in den Verhandlungen mit Universitäten oder Investoren oder auch wissenschaftlichen Partnern. Die Verhandlungen beginnen viel früher, als man glaubt. Das ist nicht so, wie man sich das vorstellt, genau, dass man sich dann irgendwann ja, an den Tisch setzt und dann wird jetzt verhandelt, sondern das ist von Anfang an, wie präsentiert man sich die ersten Unterlagen, wie kommuniziert man mit den Leuten, was sagt man überhaupt, ja, auf welche Fragen antwortet man. Das heißt, da sollte man möglichst früh Unterstützung suchen, auch wenn man meint, man hat vielleicht jetzt noch nicht das Geld. Viele machen den Fehler, dass sie denken, oh, so Verhandlungsberater, die sind sehr teuer, die holen wir erst ganz zum Schluss, dann bereiten sie alles vor und dann, wenn es dann endlich darum geht, dass sie denken, so jetzt geht's darum, sind es nun 50% oder 20%, die ich abgeben muss, ja, jetzt holen wir einen Berater dazu und der sorgt dann dafür, dass es nur 15% sind. So läuft das nicht.
Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung, weil genau das bringt mich nämlich zu dieser Frage auch vom Podcast. Nämlich, wie verhandle ich als Science-Tech-Startup oder als Wissenschaftler, als Erfinder mein Intellectual Property mit der Universität? Und jetzt hast du auch den Verhandlungsprozess schon angesprochen. Aber bevor wir dazu zum Verhandlungsprozess hingehen, würde ich gerne nochmal das Thema IP, Intellectual Property, was ist das überhaupt? Wie definierst du das und was hast du schon gesehen aus deiner Perspektive an Universitäten und mit Wissenschaftlern?
So, auf diese Frage kann ich jetzt natürlich 2 Stunden lang antworten. Ich versuche mal, das Wesentliche auf den Punkt zu bekommen. Genau. Was ist IP, Intellectual Property? Das ist geistiges Eigentum, heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist.
Richtig.
Und vielleicht vorab, das heißt nicht gleich Patente. Ja, sobald ich irgendwas erforsche, was andere Leute nicht wissen und was man möglicherweise vermarkten kann, ist das schon Intellectual Property, geistiges Eigentum. Ja, es wird nicht erst dazu, wenn ich es zum Patent anmelde. Eine Möglichkeit, dieses IP zu sichern, ist, ein Patent anzumelden. Aber das ist nicht alles. Es gibt ja auch Möglichkeiten, das als geheimes Know-how zu halten oder sowas. Ja. Jedenfalls ist es wichtig, dass das etwas ist, was man nicht einfach so veröffentlichen sollte, weil dann ist es nicht mehr schützbar und nicht mehr für kommerzielle Zwecke zu verwerten. Daher auch Vertraulichkeitsvereinbarungen sind wichtig, wenn man über sowas spricht. Ja? Und in der Regel gibt es verschiedenste Systeme, aber machen wir ein einfaches Beispiel, wie es hauptsächlich auch in Deutschland ist. Das, was die Forscher an den Universitäten erforschen, gehört per Gesetz der Universität. Punkt aus. Ja? Und wenn die das dann veröffentlichen, ist es nicht mehr zu verwenden, um ein Startup damit zu gründen oder auszulizenzieren, beispielsweise ein Patent auszulizenzieren oder sowas. Das heißt, es geht eigentlich ein Wert verloren in erster Linie der Universität. Jetzt ist es so, dass natürlich die Aufgabe der Forscher ist, wissenschaftliche Publikationen zu schreiben. Und eigentlich müssten die Forscher da die Universität fragen, ob sie es überhaupt veröffentlichen dürfen, weil dadurch ja ein wirtschaftlicher Wert der Universität verloren geht. Aber da das die Aufgabe ist, für Forscher Publikationen zu schreiben, läuft es meistens so, dass sie einfach veröffentlichen und das war's dann. Und jetzt kommt der andere Dreh halt, wenn man das verwerten will in der einen oder anderen Form, dann muss man sich dessen bewusst sein, dass sowas nicht veröffentlicht werden darf. Und das ist extrem wichtig. Das heißt, wer sich überlegt, ob er mit seiner Technologie, was er da erforscht, irgendwann mal ein Startup gründen will oder einen Lizenzdeal mit Big Pharma oder mit einem anderen Großunternehmen, muss ja nicht Life Science sein, machen will, ja, der sollte sich genau überlegen, was er veröffentlicht und was nicht. Und Veröffentlichung ist alles, was nicht im geschlossenen Raum ist mit Leuten, die von der Universität, von der eigenen Universität sind oder mit Fremden, wenn keine Vertraulichkeitsvereinbarung geschlossen ist. Ja. Das heißt, ich habe es tatsächlich schon erlebt, dass nach einem Deal, wo dann der Käufer unzufrieden war und den Deal rückabwickeln wollte, die massiv danach gesucht haben, ob nicht auf irgendeinem Kongress mal irgendwas zu dem Thema von der Forschungsgruppe mal publiziert wurde. Also, was heißt publiziert? Einfach in einem Vortrag erwähnt wurde. Und da gibt es noch ein PowerPoint-Slide von oder sowas. Ja. Und sobald die das finden, bricht alles zusammen. Das heißt, da muss man extrem drauf aufpassen. Ich bin selber kein Freund davon, jetzt zu schnell Vertraulichkeitsvereinbarungen zu schreiben, weil es in der Regel nicht viel bringt. Es sei denn, es geht um Daten tatsächlich, die noch nicht zum Patent angemeldet wurden. Wenn man die offenlegen will, muss man eine Vertraulichkeitsvereinbarung haben. Man kann auch nicht sich einfach darauf verlassen und sagen, ach, der sagt schon nichts oder der veröffentlicht das schon nicht. Ja? Weil es dann einfach rechtlich weg ist, kaputt ist. Und wenn das Unternehmen nachher, das Startup-Unternehmen vor sich hinbröckelt oder pleite geht, interessiert es kein Schwein. Aber wenn das mal zu einem richtigen Blockbuster wird, dann kann man sich sicher sein, dass dann die Wettbewerber das Patent kippen wollen. Und das machen die, indem die tatsächlich ihre Leute losschicken, in die Universitätsbibliothek gehen und schauen, ob nicht irgendwelche Strukturen schon mal in irgendeiner Diplomarbeit veröffentlicht wurden oder so. Das passiert wirklich. Mhm. Das machen die.
Ja. Ja, sehr interessant, was ich so festgestellt habe. Es ist natürlich immer leichter, aus der Retrospektive zu sagen, was war gut oder war das Ergebnis oder das Forschungsergebnis irgendwie verwertbar oder nicht. Aber wenn man in diesem Status ist, wo man vielleicht nicht ganz genau weiß, ob dieses Forschungsergebnis Sinn macht und möchte ich kommerzialisieren, kann ich überhaupt kommerzialisieren, ist ja dann doch die Währung der Wissenschaft ist ja einfach diese Publikation und das Veröffentlichen. Wie geht man damit vielleicht auch als Wissenschaftler um oder was hast du für Erfahrungen gemacht? Wie sollte man damit umgehen? Also sagt man dann, nee, alles bleibt jetzt unter Verschluss oder, ja, also wie regelt man das als Wissenschaftler?
Also ich würde als Wissenschaftler erstmal zu der entsprechenden Stelle an der Universität gehen, zum Technology Licensing Office oder Transfer Office oder wie es auch immer heißt, um mich mit den Leuten zu beraten, die haben in der Regel Erfahrung. Die wissen auch, können schon so abschätzen, ob das ein Verwertungspotenzial haben könnte oder nicht. Und dementsprechend macht sicherlich Sinn, mit denen mal zu sprechen. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, macht man eine Erfindungsmeldung und hofft, dass ein Patent angemeldet wird oder sorgt dafür, dass eins angemeldet wird. Dann kann man ja alles auch offen auf den Tisch legen. Nur kosten Patente natürlich eine ganze Menge Geld.
Okay. Wie ist das denn jetzt, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, ein Patent anzumelden oder beziehungsweise das zu verwerten? Ich meine, ich muss als Wissenschaftler, muss ich ja nicht ausgründen.
Nein.
Welche Möglichkeiten gibt es, dass ich mein Ergebnis kommerziell verwerte?
Also mein Ergebnis ist schon mal ein bisschen schwierig. So hart es klingt, muss man mal sagen, diese Ergebnisse gehören alle der Universität. Ja? Mhm. Und dementsprechend ist die Frage, wie die Universität das verwerten kann. Also man kann einmal, der Klassiker ist, fangen wir mal da an, ein Startup-Unternehmen gründen. Ja? Na, fangen wir auf der anderen Seite an, weil das ein bisschen komplizierter ist mit dem Startup. Man kann ja Beratungsaufträge machen. Ja? Man kann zum Beispiel mit der Pharmaindustrie so Drittmittelprojekte machen, ja, und dann gibt man einfach sein Wissen preis und vereinbart da einen gewissen Preis für. Ja? Oder man macht was für die Pharmaindustrie, ohne jetzt am eigenen Institut zu forschen. Ja? Indem man einfach dieses Wissen weitergibt. Und dann muss eben zwischen dem Wirtschaftspartner, ich versuche jetzt mal das Pharma zu vermeiden, und der Universität ein entsprechender Verwertungsvertrag geschrieben werden. Und dann muss dann halt eine Zahlung vereinbart werden. Und das ist eine ganz einfache, klare Sache, auch um das zu verstehen. Der Forscher muss überhaupt nichts machen. Der muss gar nicht forschen, der muss kein Reagenzglas schwenken oder keinen Lötkolben. Er muss einfach nur sein Wissen weitergeben und dafür gibt's Geld. Das ist eine Form der Verwertung von Intellectual Property. Das kann angemeldet sein, das Patent muss aber nicht. Das muss in den Verträgen klar sein. Und da sollte man auf jeden Fall mit seiner Universität drüber reden, mit der Rechtsabteilung oder dem Technology Transfer Office. Die wissen, wie sowas geht. Die zweite Sache ist, dass man klassisch ein Drittmittelprojekt macht mit der Industrie, indem man kooperative Forschung macht. Und Forschung heißt wirklich Forschung. Das heißt, man steckt die Köpfe zusammen und an der Uni wird neues Wissen, neues Intellectual Property geschaffen durch die Forschung. Ich überlege mir als Universität, wie kann ich das Problem, das die Industrie mir gestellt hat, lösen, und ich komme dann auf eine ganz clevere Idee, schaue, ob das funktioniert, und nachher stellt sich raus, ja, es funktioniert, aha. Und sowas ist Intellectual Property. Und dann muss man sich vorher, bevor man mit der Industrie zusammengeht, da auch in einem Vertrag darüber einig werden, wem das jetzt gehört, beziehungsweise was dafür gezahlt wird. So typische Sachen sind, alles gehört der Industrie, dafür wird das und das gezahlt. Oder man kann zusammen ein Patent anmelden. Oder alles gehört der Universität, wenn die Industrie das haben will. Muss neu verhandelt werden. Da gibt's verschiedene Dinge. Ja? Und um es klar nochmal zu stellen, Forschung ist Forschung. Was es häufig auch gibt, das ist, dass die Industrie kommt und einfach sagt, hier habe ich eine Probe, hau das mal durch deinen ELISA und gib mir das Ergebnis zurück. Ja, also die Gedanken, die Forschungshypothese kommt von der Industrie und die Uni arbeitet das einfach ab nach Standardprozessen und gibt das Ergebnis zurück, dann ist an der Uni kein Intellectual Property entstanden. Die haben einfach abgearbeitet. Ja? Da entsteht nichts dabei. Wenn wir jetzt die Verwertung in Form einer Ausgründung haben, eines Startup-Unternehmens, dann ist es ein bisschen komplexer, weil in der Regel der Mitarbeiter dann oder mehrere Mitarbeiter zusammen gründen ein Unternehmen, in der Regel eine GmbH, und die hat erstmal überhaupt gar keine Rechte. Ja, weil alles das Intellectual Property gehört der Universität. Und dann tritt man mit der Universität in Verhandlungen und sagt, wir wollen gerne dieses IP verwerten in Form unseres Startups. Und dann gibt es genauso Verhandlungen, wie das ist, wenn die Universität mit der Industrie verhandelt und sagt, okay, was gebt ihr denn dafür, dass ich euch dann eine beispielsweise exklusive Lizenz weltweit dafür gebe? Und so basierend auf diesem Lizenzvertrag wandert dann dieses IP in das Unternehmen. Das kann sein in Form eben einer reinen Lizenz, das heißt Nutzungsrecht, oder dass das IP komplett übertragen wird. Das ist eigentlich seltener der Fall. Aber dann kann das Startup damit arbeiten.
Mhm. Was ist denn jetzt für dich, also vielen Dank auch für den Überblick über die Möglichkeiten. Das heißt also, was ich nochmal mitgeben will, ist, diese Gründung ist sozusagen nicht der einzige Weg, den man hat oder den man bestreiten kann, um, wenn man ein tolles Forschungsergebnis hat, das eben zu kommerzialisieren und zu transferieren.
Ja, vielleicht da noch ein Nachtrag zu, was hat denn der Forscher davon? Sobald Intellectual Property da ist und die Universität das vermarktet und da Einnahmen draus generiert, ja, wird der Forscher daran beteiligt. Ich glaube, in Deutschland sind das 30% der Einnahmen, das wirst du aber besser wissen als ich. Ja.
Genau, 30%, ja.
In Österreich gibt es so eine windelweiche Regelung, dass die angemessen honoriert werden müssen, die Forscher. Und in der Praxis macht man genau das, was in Deutschland ist, das heißt die 30%. Ja. Das heißt also, auch wenn man kein Startup macht und da kommt ein ordentlicher Deal raus und die Universität hat Einnahmen, bleibt der Forscher nicht unbedacht, sondern er bekommt eben das, was auch, ich glaube, ist es bei Industrieunternehmen auch so, dass die Arbeitnehmer 30% bekommen, keine Ahnung. Jedenfalls ist es sehr ähnlich, als wenn man eben was in der Industrie erfunden hat. Ne? Also man fällt da nicht drum rum. Wie du schon sagtest, Startup-Unternehmen ist nicht der einzige Weg, das zu kommerzialisieren und auch selber als Person davon finanziell zu profitieren.
Ja, und also wir gehen jetzt aber mal davon aus, dass es jetzt eine Gruppe gibt oder Wissenschaftler, die jetzt ein Forschungsergebnis haben, die das kommerzialisieren möchten in Form eines Startups. Wie sieht dieser Prozess jetzt aus? Also wie erwirbt ein wissenschaftlicher Mitarbeiter oder wissenschaftliche Mitarbeiterin, die an der Universität angestellt ist, die Rechte sozusagen, die Verwertungsrechte an der Idee, an der sie jetzt 3 oder 6 Jahre dran geforscht hat?
Der erste Schritt ist in der Regel, dass man eine Erfindungsmeldung macht. Grundsätzlich sind die Forscher verpflichtet, sobald sie was erfunden haben, eine Erfindungsmeldung zu machen. Dann beginnt natürlich direkt die Diskussion, ich erfinde jeden Tag was, wenn ich so will. Ja, dann muss ich jeden Tag eine schreiben. Muss man halt mal gucken. Aber der erste Weg geht halt zum Technologietransfer Office und da gibt es dann in der Regel auch Formulare, wie man eine Erfindungsmeldung zu formulieren hat. Die helfen einem auch dabei. Das heißt, man ist verpflichtet, wie bei jedem anderen Unternehmen auch, wenn man was erfunden hat, dem Arbeitgeber das zu melden. Dann weiß der Arbeitgeber, was damit zu tun ist, das heißt, dass es eine Erfindung gibt. In dem Fall ist es die Universität. Und dann hat die Universität die Möglichkeit, diese Erfindung aufzugreifen oder nicht. Das heißt, sie kann sagen, ja, weiß ich, gehört mir, behalte ich auch. Ja? Oder sie sagt, interessiert mich nicht, behalte es doch selber. Das ist ein Akt erstmal, der dann auch schriftlich erfolgt. Und wenn die Universität aufgreift, kann sie, und das ist ein bisschen unabhängig davon erstmal, ein Patent anmelden oder nicht. Das heißt, das Aufgreifen einer Erfindungsmeldung ist ein anderer Schritt als die Anmeldung eines Patentes. Ja? Muss man nicht direkt machen. Wenn das jetzt Richtung Startup geht, um dieses Beispiel zu nehmen, dann wird in der Regel halt ein Patent angemeldet. Und dann wird, wie ich eben sagte, eben normalerweise eine Lizenz an das, eine exklusive, weltweite, sublizenzierbare Lizenz an das Startup übertragen und dann ist das handlungsfähig und dann können auch Kapitalgeber da investieren, basierend auf diesem IP. Jetzt wollte ich da wieder einen Schritt zurückgehen. Man sollte, wenn man das plant, ich habe ja eben so gesagt, dann gründet man eine GmbH und dann geht man zur Universität und sagt, ich hätte gern das IP. Das sollte man natürlich vorher mit denen besprechen. Die Universität ist grundsätzlich frei, auch zu sagen, nein, wir lizenzieren das nicht an das Startup, wir lizenzieren das an Pfizer. Ja, ist deren freie Wahl. Mhm. Meistens ist es aber so, dass das Weiseste ist, das an das Startup zu lizenzieren, weil die meiste Ahnung davon haben und die Wahrscheinlichkeit dann am höchsten ist, dass da auch irgendwas rauskommt, beziehungsweise in der Regel würden sich die Großindustrie zu so einem frühen Zeitpunkt noch nicht dafür interessieren. Aber grundsätzlich wäre die Universität frei, genau dieses zu tun. Das heißt, man sollte miteinander reden und zwar frühzeitig miteinander reden und das Geplante dann auch so umsetzen. Miteinander umsetzen. Es gibt da wieder, also das ist die Basis, wenn man jetzt zum Beispiel an das Exist-Forschungstransfer denkt, ist es so, dass sich die Universität verpflichtet gegenüber dem Projektträger, sprich gegenüber dem Staat eigentlich indirekt, dass sie das dann an dieses Startup auch auslizenzieren später, weil sie ja Geld dafür bekommen. Ja, wenn da eine Million fließt vom Bund an die Universität, damit sie die Forschung finanzieren können, damit nachher ein Startup gegründet wird, kann die Universität nachher nicht sagen, ach nö, jetzt machen wir doch ganz was anderes damit. Ne? Aber das, ich denke, dass du das in deinem Podcast ausreichend erklärst, dann auch, weil du dich ja sehr stark mit diesem Exist-Forschungstransfer auseinandersetzt und erklärst, wie das funktioniert da. Ja. Aber das ist so ganz grob der Weg, wie das läuft, ja. Mhm.
Und dann, gut, setzt man sich zusammen und die Lizenzierung ist jetzt eine Option. Was sind dann die nächsten Schritte? Also da muss ja irgendwie, muss ja dann definiert werden, wie viel soll sowas kosten, was sind Parameter, auf welcher Grundlage bespricht man das?
Ja, dann fängt es an, spannend zu werden. Da beginnen die Verhandlungen, weil es gibt manche Universitäten, die sagen, das ist bei uns immer so. Ja, bei anderen ist viel Verhandlungsmöglichkeit dabei. Eigentlich ist fast jede Universität ganz anders da aufgestellt. Und das ist das Wichtige, auch das, was ich bei Verhandlungen generell sage. Also wir sind jetzt hier in dem Podcast bei Verhandlungen mit der Universität. Aber bei allen Verhandlungen gilt, das Wichtigste ist, möglichst viel über den Verhandlungsgegner, ich sage jetzt mal Gegner, um das klar zu machen, ne, man macht es natürlich miteinander, aber gegen wen man verhandelt, zu wissen. Im Endeffekt ist der im Vorteil, der mehr über die andere Seite weiß. Nicht der, der härter verhandelt, sondern der einfach mehr weiß, was die andere Seite interessiert. Und deswegen ist der erste Schritt für die Gründer, rauszubekommen, wie die eigene Universität tickt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven. Es gibt Universitäten, die wollen unbedingt Anteile am Unternehmen haben. Das heißt, entweder sogar mitgründen von Anfang an oder nachher Anteile am Unternehmen kaufen. Das heißt, eine offene Beteiligung, Shareholder sein, Anteilshaber sein an der GmbH und dementsprechend auch mit im Gesellschaft, in der Generalversammlung sitzen und mitentscheiden. Andere wollen das explizit nicht, auf keinen Fall eine Beteiligung am Unternehmen, weil es sehr viel Arbeit macht und Verantwortung und solche Dinge. Die wollen halt nur eine Lizenz erteilen. Es gibt Universitäten, die sind bereit, ein Patent auch komplett zu übertragen. Das heißt, wie verkaufen. Das heißt, dann ist nachher auch das Startup der Halter des Patentes mit allen Verpflichtungen, auch das zu bezahlen. Die meisten Universitäten wollen auslizenzieren, das heißt, sie behalten selber die Rechte und geben dann das Nutzungsrecht, das Exklusive, dem Startup. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Die Startups müssen auf jeden Fall darauf achten, dass, wenn es eine Lizenz ist, dass die brauchbar ist. Das ist einfach, dass es eben eine weltweite Lizenz ist, dass sie exklusiv ist und dass sie unterlizenzierbar ist, dass man es also weiter lizenzieren kann. Auch da tun sich auch schon viele unerfahrene Universitäten schwer, weil sie dann zum Beispiel sagen, ja, wie weiter lizenzieren, wir geben dir das hier jetzt hier zu tollen Konditionen und was machst du? Du lizenzierst weiter und machst gar nichts damit und kassierst nur die Arbitrage, die Marge dazwischen. Das geht nicht. Ja. Das liegt aber meist da...
Ja, ja? Das wäre nämlich meine Folgefrage gewesen, was sind denn eigentlich gute Konditionen?
Vielleicht da noch weiter, das liegt meistens daran, dass das die Universität sich vielleicht dann auch nicht schlau genug macht, wie das Geschäftsmodell von dem Startup ist, oder das Startup weiß es selber nicht. Beim klassischen, nehmen wir mal so ein Biotech-Startup, ist es ja so, dass es dann Risikokapital aufnimmt und dann das Produkt weiterentwickelt, vielleicht bis zu einer Phase, klinische Phase 2a. Das heißt, man hat am Menschen gezeigt, dass es wirkt und dass es sicher ist, bevor es dann in die detaillierte Prüfung geht. Und dann kostet das so viel, dass man das Produkt einfach weitergibt an großes Pharmaunternehmen. Ja? Und das macht man, indem man das an die auch weiter lizenziert gegen Upfront Payment, Milestone Payments und Royalties und sowas. Das heißt, das wird nicht einfach weiter lizenziert, sondern da werden erstmal Millionen von Geldern reingesteckt und es ist ein großes Entwicklungsrisiko. Es ist aber die typische Art, überhaupt das zu vermarkten. Es geht gar nicht anders, weil kein Startup wird nachher Tabletten pressen und die an Patienten verkaufen. Ne? Also das heißt, man braucht das Recht zur Weiterlizenzierung. Man könnte da jetzt natürlich sagen, wenn ihr innerhalb von einem Jahr lizenziert, gibt es andere Konditionen, als wenn ihr es erst nach 5 Jahren auslizenziert. Da muss man aber ins Detail dann gehen und dann eben, welches Geschäftsmodell hat das Startup tatsächlich? Ne? Kann man dran, muss man sich im Detail ansehen, kann man nicht pauschal sagen.
Okay, dann lass uns nochmal zurückkommen zum Verhandlungsprozess. Also du sagst, Punkt Nummer 1 ist die Interessen und Positionen herausfinden der Universität. Du hast jetzt viele Beispiele genannt. Ich glaube, das sind auch gute Anknüpfungspunkte, da sich mal ein paar Gedanken zu machen, wenn man jetzt in dieser Situation steckt. Wie geht's dann weiter?
Wenn man diese Interessen kennt, ich stocke jetzt ein bisschen, wie es da weitergeht. Ich möchte vielleicht noch ein bisschen was zu den Interessen, auf die Interessen eingehen.
Gerne.
Es gibt nicht das Interesse der Universität, weil man verhandelt immer mit Personen. Ja, nicht mit Institutionen. Es gibt natürlich Vorgaben von der Universität. Wenn die Universität grundsätzlich keine Beteiligung nimmt, braucht man darauf keine Rücksicht zu nehmen. Ja. Man verhandelt immer mit Menschen und auch die haben Interessen. Und vielleicht kommen wir noch dazu, eben diese Art der Verhandlung, was heute so eigentlich das Harvard-Konzept der Verhandlung ist, was generell gelehrt wird auch. Da geht es darum, die Interessen von den Positionen zu trennen. Eine Position ist, ich möchte 20% haben. Ein Interesse ist, ich möchte so viel wie möglich Kohle machen. Ja, also die Position ist das, was ich formuliere, und das Interesse ist das, was dahinter steht. Und dabei ist zu bedenken, dass wenn man mit Universitäten verhandelt, das heißt mit Mitarbeitern der Universität, diese Mitarbeiter, mit denen man spricht, überhaupt gar kein finanzielles Interesse haben, weil die bekommen von dem Geld nichts. Ja? Und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn man mit Universitäten verhandelt. Die Interessen, die diese Verhandlungspartner haben, also die, mit denen man spricht, sind ganz andere, als wenn ich an einen Endverbraucher was verkaufe. Der möchte es möglichst billig haben oder von einem was kaufen. Der möchte dann teuer verkaufen und keine Ahnung was. Ja. Häufig ist es so, dass die zum Beispiel einfach keinen Fehler machen wollen. Die wollen nicht, dass nachher irgendwie heißt, der hat dann Fehler gemacht, hat an irgendwas nicht gedacht oder er hat einen schlechten Deal verhandelt oder er war nicht hart genug im Verhandeln oder sowas. Ja, so mehr so Image-Sachen. Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber das ist wichtig bei den Verhandlungen. Ja? Das heißt, wenn ich mit so einem Menschen verhandle, muss ich dem auf jeden Fall das Gefühl geben, dass er ein scharfer Hund ist bei Verhandlungen. Ja? Und dass er mich ziemlich über den Leisten gezogen hat. So, boah, bist ja voll an die Grenzen gegangen. Ja? Und wow, da hast du doch tatsächlich gefunden, dass wir noch was vergraben haben. Das hast du rausbekommen. Ja? Oder eben dem Sicherheiten geben, dass wenn er Angst hat, was ist denn, wenn ihr so und so einen Deal macht, dann stehe ich ja ganz blöd da. Okay, dann für den Fall machen wir andere Konditionen. Ja? Das ist wichtig, sich da auch in den Gegenüber reinzudenken. Und dann gibt es bei den Universitäten mehrere Leute. Es gibt die Leute, mit denen man direkt spricht. Manchmal sind das auch zwei Leute, die vielleicht auch unterschiedliche Interessen haben. Ja? Der Leiter von einer Universität hat wieder vielleicht andere Interessen. Es gibt Universitäten, beispielsweise in Österreich, da will der Rektor auf jeden Fall sehr unternehmerisch dastehen und freut sich über eine Website, wo ganz viele Unternehmensbeteiligungen der Universität drauf sind. Ja, sowas ist zu berücksichtigen dabei. Das heißt, von allen möglichen Perspektiven hinterfragen, wo sind die Interessen der Universität, und wenn man das geklärt hat, kann man dann von den Interessen zu den Positionen rübergehen. Das heißt, dann sagt man, okay, ich mache einen konkreten Vorschlag. Und da empfehle ich, das in Form eines ja, Termsheets oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, das zu machen. Das heißt, man schreibt erstmal in ganz klarem Deutsch auf, was wollen wir voneinander. Ja? Ich will eine Lizenz haben, die muss weltweit sein, die muss exklusiv sein, die muss unterlizenzierbar sein. Und zwar an den und den Rechten. Welche Rechte sind das jetzt eigentlich? Ja, da haben wir ja Patente angemeldet. Das und das oder nur das? Ja, nee, das wollen wir alles haben. Ach, übrigens, wir wollen natürlich auch das, was noch nicht zum Patent angemeldet ist, auf sämtliche Daten Zugriff haben, die wir da gemacht haben. Okay, wie können wir das denn formulieren? Ja, sämtliche Daten, die im Projekt sowieso erarbeitet wurden oder in den Jahren von der Arbeitsgruppe. Also, dass man mal genau schreibt, was will man eigentlich haben? Ja. Und dann eben zu den Konditionen auch. Wir wollen x Prozent an Lizenzeinnahmen haben, wir wollen eine Vorabzahlung, sagt dann die Universität, haben oder Meilensteinzahlung bei dem und dem Erreichten. Das schreibt man einfach mal so ganz einfach auf, dass es jeder auch versteht. Und wenn man das hat und beide sich darüber einig sind, dann kann man das auch zu Rechtsanwälten geben, dann werden da Verträge draus gemacht. Was häufig passiert ist, dass eine Seite mit einem fertigen Vertrag kommt, der dann verhandelt wird. Das würde ich wirklich nicht empfehlen, weil das den Verhandlungsprozess in die Länge zieht, weil man immer diesen kompletten Vertrag lesen muss und dann welche Implikationen hat das dann für das gesamte Vertragswerk, wenn ich da jetzt hinten irgendwas dran ändere. Und das dauert ganz lange, das durchzulesen. Also so Verträge können bis zu 60 Seiten haben, ja. Mhm. Und dann dauert das ein Vielfaches der Zeit. Also die inhaltlichen Sachen würde ich mal auf Basis von so einem Termsheet verhandeln.
Mhm. Das heißt also, das Termsheet ist sozusagen die Ableitung aus den Interessen, aus den Positionen, aus den Gesprächen mit der Gegenseite, dass man sozusagen auf einen Nenner kommt, der sprachlich jetzt gar kein Vertrag ist, sondern einfach nur eine Zusammenfassung der Interessen.
Und der Positionen schon.
Der Positionen genau.
Schon, ja. Also der Manager an der Universität wird nicht reinschreiben, ich möchte nicht, dass es peinlich wird für mich. Das wäre ja ein Interesse. Ja. Also das sind wichtige Aspekte, das klingt jetzt hier so witzig, aber ich habe es in meiner Praxis mehrfach erlebt. Ich habe ja auch Universitäten beraten dabei, also nicht nur auf der Seite der Startups. Und da habe ich denen auch gesagt, ihr müsst darauf achten, dass es nicht peinlich wird. Peinlich sein kann zum Beispiel, wenn eine Universität sagt, okay, ich möchte, ich will viel haben, ich möchte 500.000 Euro von euch haben. Ja? Dann sagen, ja, boah, aber nicht sofort, geht nicht, aber sobald wir in der Phase sowieso sind, kriegt ihr 2 Millionen. Boah, super, toller Deal. Ja? So, und jetzt wird das aber nachher ein Blockbuster und die machen dann ein paar Milliarden mit. Boah, du Universität, boah, ihr habt ja ein Glück, euer Spin-off hat doch da, jetzt müsst ihr richtig reich sein. Das war gedeckelt bei 2 Millionen, wir haben nichts von dem großen Deal mitbekommen. Das ist dann peinlich. Deswegen rate ich auch Universitäten immer, irgendwas nicht Gedeckeltes dabei zu haben. Und wenn das 0,5% vom Deal sind oder sowas, ja, aber dass man immer noch sagen kann, wir sind dabei. Man muss ja nicht sagen, wie viel Prozent das sind, aber ja, wir kriegen Royalties aus diesem Riesendeal. Ja? Mhm. Wenn die sagen, nö, war gedeckelt, ist scheiße, ist peinlich, ne? Okay, zu den Interessen zurück. Ja, ja bitte?
Ja, genau. Ich wollte eigentlich schon überleiten zum nächsten Punkt, nämlich die Emotionalität in solchen Verhandlungen.
Haben wir noch Zeit, dass ich einen Schritt zurückgehen kann?
Klar, ja.
Okay. Interessen, Position, Interessen, hat man gesagt, was das ist. Es soll nicht peinlich werden oder sowas. Und dann kommen die Positionen im Termsheet. Und auch das würde ich unterteilen. Ich würde erstmal die Struktur des Termsheets festlegen. Sowas wie, okay, was ich will, ist dieses Produkt, was ich eben gesagt hatte, ne? Dieses Patent und das Know-how aus der Gruppe. Und die Uni sagt dann, ich möchte eine Vorabzahlung haben, ich möchte Meilensteinzahlungen haben und ich möchte Royalties haben nachher, also diese Lizenz, diese umsatzabhängigen Lizenzeinnahmen. Und okay, das Vorabzahlung muss ganz klein sein, weil ihr habt ja kein Geld oder wir lassen es ganz sein, ja, aber dafür Meilensteinzahlungen und zwar, welche Meilensteine machen denn Sinn? Gehen wir mal wieder in den Pharma-Bereich, wo ich jetzt herkomme, was weiß ich, wenn man die ersten Tierversuche macht oder das erste Mal in den Menschen geht oder sowas. Das sind so typische Triggerpunkte für die Auszahlung von Meilensteinen. Dann schreibt man das da. Aber noch keine Zahlen dahinter. Ne? Erstmal nur die Struktur. Wir wollen Meilensteine, wir wollen Royalties und, und. Und wenn diese Struktur des Termsheets steht, dann fängt man mal an, Zahlen da reinzuschreiben, weil sonst geht das schnell zu so einer Salami-Taktik. Ne? Wenn man erstmal ein Upfront-Payment verhandelt, ja, okay, 5.000 Euro sind in Ordnung, ja, und dann, ja, aber dafür müssen wir dann nachher hinten, was weiß ich, 30% Royalties haben oder sowas. Ne? Ja, wie jetzt? Ne? Von Royalties haben wir ja gar nicht gesprochen. Also, dass man erstmal weiß, was überhaupt alles verhandelt wird. Ne? Also, die Struktur des Termsheets aufbauen, dann Zahlen rein. Ja. Und jetzt kamen wir, was war jetzt denn die nächste Frage?
Entschuldigung. Emotionalität, also ich habe das schon von verschiedenen Stellen gehört, dass natürlich der Prozess, ja, man wechselt ja die Seiten. Als Wissenschaftler war man ja Angestellter in der Organisation und muss auf einmal dann sozusagen um seine Ergebnisse irgendwie verhandeln, obwohl es ja die Ergebnisse der Universität sind. Und wie geht man damit um?
Tja. Immer tief durch die Hose atmen, sage ich mal. Das ist tatsächlich ein Thema, wo auch viele dran scheitern, weil sie diese Emotionalität nicht unterdrücken können. Aber ich sage mal, das stählt. Wenn man tatsächlich nachher Geschäftsführer von so einer Pharmafirma sein will, muss man verhandeln können und das lernen. Und da gehört dazu, auch ein Pokerface aufzusetzen. Es bringt überhaupt nichts, Emotionen da rauszulassen. Also Gas zu geben oder Vorwürfe zu machen oder wie auch immer. Man muss sich fokussieren auf die Interessen und Positionen der anderen und versuchen dann da einen Deal rauszumachen, der funktioniert. Rumbrüllen und rumkotzen kann man nachher, wenn man wieder raus ist. Ja? Aber nicht da, sich da keine Blöße geben. Und wenn man das nicht kann, muss man halt andere schicken oder Leute mitnehmen. Man kann auch Berater mitnehmen dabei, wobei ich eher ein Freund davon bin, vom Coachen, dass die Leute das selber machen. Also die Wissenschaftler verhandeln selber ihren Deal und haben dann im Off zur Vorbereitung, zur Nachbereitung Sparringspartner beispielsweise wie mich oder andere Berater, die das dann machen können. Meistens fühlt sich die andere Seite, gerade bei den Universitäten, ein bisschen unter Druck gesetzt, wenn dann ein Profi mitkommt als Berater. Ja, dann haben die ruckzuck, holen die noch ihren Rechtsanwalt dazu und dann verhärten sich die Fronten sehr schnell. Ja, also da ziemlich cool sein. Mit Freundlichkeit macht man nie was falsch. Also der ganz normale Umgang, wie man mit fremden Leuten umgeht. Und Freundlichkeit hilft immer weiter. Grundsätzlich mein Motto, im Ton freundlich, in der Sache hart. Nur nicht umgekehrt. Gibt ganz viele, die rumfurzen und rumbrüllen und machen, ja, und dann nachher bei der kleinsten Kleinigkeit umkippen und dann den Deal versauen, ja. Also nee, freundlich sein, aber in der Sache hart, ja. Und wenn man nicht zusammenkommt, dann geht man auseinander und startet eine neue Runde. Und ganz wichtig ist, diese Verhandlungen brauchen ganz viel Zeit. Ich habe viele Teams beraten, die meisten meinen, ah ja, jetzt haben wir hier und jetzt müssen wir sehen, ah, jetzt für Exist, da gibt es ja auch Timelines, bis dahin müssen die Konditionen sein, jetzt müssen wir mal zum Tech Transfer Office gehen und die Konditionen verhandeln. Ja, die meinen, das ist mit ein, zwei Gesprächen gegessen. Das habe ich noch nie erlebt. Das habe ich wirklich noch nie erlebt, dass das mit ein, zwei Gesprächen gegessen ist. Das dauert in der Regel Monate, bis sowas durch ist. Ja? Und deswegen sollte man auch früh genug damit anfangen, sich schlau zu machen, wie die Konditionen sind oder was die Uni sich vorstellen kann, wie die Universität tickt. Du hast schon mal die Frage gestellt, was ist ein guter Deal? Kann man nicht so beantworten. Aber was man machen kann, ist zum Beispiel ehemalige Spin-offs der Universität mal interviewen, was die so für Konditionen hatten. Ja? Und wenn die ihr IP für 5% bekommen hat und jetzt fragt die Uni 20%, dann weiß man, dass die 20% vielleicht ein bisschen viel sind. Ja? Aber wenn jeder 15% gezahlt hat, ja, dann kann man mit 10% sehr, sehr glücklich sein.
Ja, Peter, interessant. Was sind denn die Phasen von so einer Verhandlung?
Ja, ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Aspekt ist. Ich habe ja eben schon gesagt, dass das gar nicht so schnell geht. Und das liegt daran, dass Verhandlungen, komplexe Verhandlungen wie die um eine Lizenz bei einem Startup-Unternehmen, immer in verschiedenen Phasen laufen. Und das ist universell, ob man jetzt mit einer Universität verhandelt oder mit einem Industriepartner oder auch bei politischen Verhandlungen. Und zwar gibt es immer eine Einleitungsphase, eine Differenzierungsphase, Integration und eine Abschlussphase. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Gehen wir auf die einzelnen Teilschritte da mal ein. Bei der Einleitungsphase.
Ja, sehr gerne.
Ja, bei der Einleitungsphase, da geht es darum, dass man erstmal für eine gute Stimmung sorgt, ja, dass man überhaupt das große Bild darstellt, wo soll es hingehen, warum sitzt man hier zusammen und vor allem die gemeinsamen Interessen darstellt. Ja, bei der Universität zum Beispiel, ja, ist ja toll, dass die Universität das so unterstützt und aber tolle Ergebnisse hier und jetzt kann man da ja auch der Gesellschaft was zurückgeben, indem man jetzt eine Ausgründung macht und dann eben der Wirtschaft das zur Verfügung stellt. Das ist ja im Interesse der Universität und in unserem Interesse und wir sitzen ja alle in einem Boot und solche Dinge. Ja, dann auch die formellen Rahmenbedingungen, wer jetzt dabei, was Zeitlinien manchmal, wie wollen wir die Verhandlungen überhaupt führen? Zum Beispiel, wir machen doch mal erstmal ein Termsheet, das macht doch Sinn und nicht direkt einen Vertrag, weil das geht viel schlanker und so. Ja, wunderbar. Also wir sind uns, das ist so die Wohlfühlphase am Anfang. Ne? Das ist wie bei jedem Gespräch. Man kommt erstmal rein und sagt, ach, ist das nett hier und bist ein netter Kerl und wie geht's dann? Ein bisschen Smalltalk halt. Ne? Und dann beginnt die Differenzierungsphase, wo man platt gesagt alles sagt, und ich will das und das und das und das und das und das und du willst das und das und das und das und das, ja, und da werden halt diese Interessen besprochen, uns ist wichtig das und dann werden ganz viele die ganzen Wants aufgezählt, ja. Und da merkt man schon, es geht so auseinander, weil ich sag, ich will natürlich am Anfang, wir haben ja Startup-Unternehmen, wisst ihr ja, haben wir kein Geld und sowas, das heißt Downpayment am Anfang, Vorabzahlung geht schon mal gar nicht, ja, und dann sagt die Universität, brauchen wir auf jeden Fall, ja, und dann werden ganz viele Forderungen gestellt. Man bespricht Interessen so weit, wie das geht. Ja, das ist auch meistens gelogen. Ja, also einfache Interessen sind, ich habe Angst, dass ich hier einen Fehler mache oder ich will einfach persönlich sehr, sehr reich werden. Das sagt man jetzt auch nicht so. Ja. Mhm. Aber grundsätzlich, in welche Richtung geht das? Also beim Startup zum Beispiel, dass wir einen Backended-Deal haben wollen, wie man sagt. Also wo am Anfang wenig gezahlt wird, weil wir wenig Geld haben, aber dafür kompensatorisch natürlich dann nachher mehr in Form von Royalties und sowas. Und die Universität sagt, bei uns ist es schon immer so, dass wir das so und so haben und unter 10% geht gar nichts und solche Sachen. Und da merkt man schon, es geht so ein bisschen auseinander. Deswegen nennt das die auch die Differenzierungsphase, ja, wo jeder mal so eine Maximalforderung stellt. Ja. Und das ist auch die Phase, wo man dann meistens am bösesten wird, ja, weil der andere fordert und fordert und fordert man auch. Das ist aber eine ganz wichtige Sache, um zu verstehen, was ist überhaupt für den anderen wichtig. Wenn ich nicht weiß, was meiner Gegenseite wichtig ist, weiß ich auch nicht, was ich ihm anbieten kann, damit ich das bekomme, was mir wichtig ist. Ne? Also da geht es darum, möglichst viele Forderungen zu stellen. Ja. Und auch wenn man eine Forderung hat, wo man meint, also ich brauche die eigentlich gar nicht, aber das tut der Gegenseite weh, kann man die Forderung einfach mal stellen. Man kann das ja eintauschen gegen irgendwas nachher. Ne? Also da lieber zu viel Forderung stellen als zu wenig. Nur nicht zu früh auf den Gegner zugehen und sagen, naja, okay, dann kriegst du das, kriege ich das. Ja, das ist noch nicht der Zeitpunkt. Und dann, wenn man das hat, dann kommt die Integrationsphase, da wird dann halt hin und her geschoben. Okay, wenn ihr jetzt nicht in der Lage seid, eine große Vorabzahlung für das Patent zu zahlen, dann müssen wir aber entsprechend frühe Meilensteinzahlungen haben. Beispielsweise, wenn der erste Investor reingeht, kriegen wir schon mal, was weiß ich, 20.000 Euro oder sowas, ne? So in der Art. Und dann sagt man, okay, das ist für uns okay, wenn wir dann das und das bekommen von euch, ja? Oder eben klassische Sachen wie, wir wollen aber jetzt noch 2 Jahre an der Uni bleiben und da weiter die Infrastruktur nutzen oder sowas, ne? Und dann merkt man ja schon vorher, was ist für den anderen interessant und dann schiebt man das so hin und her, damit jeder das bekommt, was ihm wichtig ist. Das, was einem nicht so wichtig ist, gibt man dem anderen zurück, ja? Und das ist in der Integrationsphase. Und dann irgendwann am Ende der Integrationsphase, da signalisiert man auch, dass man irgendwo durch ist. Das ist immer noch auf Basis des Termsheets, ne? Und sagt, ja, okay, so könnte das aussehen. Und dann macht man in der Abschlussphase noch so kleinere, versucht man noch irgendwie was rumzukriegen. Und das wäre uns noch wichtig und das geht gar nicht. Und ja, okay, und ja, dann steht das doch eigentlich. Okay, das sind in groben Zügen das, was wir brauchen. Alles klar. Und das ist dann die Abschlussphase, die man auch ein bisschen formell praktiziert. Also beispielsweise, ich habe das in Verhandlungen auch mit Big Pharma schon so gemacht, dass ich dann die Verhandlungsgegner frage, we have a deal? Und die sagen, we have a deal. Und dann gibt man sich auch wirklich die Hand. Ja, das ist natürlich nichts Rechtsverbindliches, aber signalisiert, wir sind mit den Themen jetzt durch. Dann kann man nicht nach 5 Minuten kommen, ach übrigens, ich brauche noch ein Buchprüfungsrecht oder sowas. Ja, das sollte man sich vorher überlegen. Oder eben, dass man zum Beispiel das Termsheet unterschreibt oder sowas. Ja, das muss nicht bindend sein. Ich sage immer, ein Termsheet ist ein Kommunikationstool und kein Rechtsvertrag. Ja, aber irgendwie signalisieren, wir sind jetzt durch und dann geht's in die nächste Phase und dann übergibt man das den Rechtsanwälten und die Rechtsanwälte prüfen eigentlich dann nur noch, ob in den Verträgen, die Sie formuliert haben oder die Gegenseite, auch das drin steht, was im Termsheet vereinbart war.
Das bedeutet also nochmal so für mich, du sagst, als Gründer oder Wissenschaftler sollte man den Prozess der Verhandlung selber führen.
Ja.
Man kann sich Hilfe holen, zum Beispiel so über Personen wie dich, die einen dann coachen und darauf vorbereiten, auf die verschiedenen Situationen. Aber so ein Rechtsanwalt wäre dann letztlich nur am Ende dann relevant, wenn es um die vertragliche Ausgestaltung geht oder die Prüfung jedenfalls, aber jetzt nicht unbedingt im Prozess dann auch drin.
Richtig, ich rate davon ab, Rechtsanwälte zu früh reinzuholen. Was so ein Gründerteam braucht, ist einmal eine inhaltlich-wirtschaftliche Beratung, wie wir sie eben dargestellt haben. Und nachher braucht es natürlich auch einen Rechtsanwalt, der dann prüft, ob die Formulierungen in dem Vertrag rechtlich halten und tatsächlich auch das meinen, was vorher vereinbart wurde, zum Beispiel im Termsheet. Wenn ein Rechtsanwalt beides kann, kann man ihn dazu nehmen. Es ist nur in der Regel ein schlechtes Signal, direkt mit dem Rechtsanwalt zu den Verhandlungen zu kommen. Und was ich häufig erlebt habe, ist, dass die Rechtsanwälte dann so einen, na, sagen wir mal, einen Schwanzvergleich machen. Ja, das heißt, die kriegen dann so eine Eigendynamik und wollen der anderen Seite zeigen, wie schlau sie sind. Ja, und die fangen dann an, wirklich zu verhandeln. Und das ist nicht deren Aufgabe. Die haben häufig eine eigene Agenda oder sie rechnen eben nach Zeiten ab und möchten das möglichst in die Länge ziehen. Habe ich nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Ich sag inhaltlich, deswegen zur Not, eben kann man auch sagen, das Termsheet wird überhaupt nicht unterschrieben, dann hat man keine Angst davor, ja, und meint nicht, man muss schon frühzeitig einen Rechtsanwalt mit dazu nehmen und einfach mal sagen, was wollen wir überhaupt, ja, wenn man sich das zutraut, wirtschaftlich, dass man weiß, was man will, ja, wenn nicht, braucht man Unterstützung dabei, aber jetzt einen Rechtsanwalt mit zu den Verhandlungen nehmen, ist schwierig, in der späteren Phase macht das Sinn, nur bei komplexeren Verträgen. Und dann ist es halt so, dass meistens der Größere schreibt, sage ich immer, also der Pharmapartner, wenn man einen Deal mit dem Pharmapartner macht oder die Universität meistens macht den ersten Wurf und der eigene Rechtsanwalt kontrolliert sein, dann braucht man die aber, ja, also man braucht einen eigenen Rechtsanwalt, der das da betrachtet auch, ja, aber nicht zu früh reinholen, dann holt die andere Seite auch, dann wird sie verunsichert, dann stehen zwei Rechtsanwälte gegeneinander, ja, und also ich habe es schon erlebt, dass ich wirklich nach einem Jahr an Verhandlungen zu einem Deal dazugezogen wurde, weil die sich vollkommen verfahren haben einfach. Die haben auf Basis von Verträgen verhandelt und dann war die Unsicherheit auf beiden Seiten immer größer. Und dann bin ich dazu gekommen, habe da auf der Seite der Universität verhandelt. Und da war auch die Zielstellung, mach so schnell wie möglich. Und nach zwei persönlichen Treffen, glaube ich, da ging es um Pharmaunternehmen, also ein größeres Pharmaunternehmen, standen die Terms da. Und dann ist das von Rechtsanwälten gekommen und dann wurde das auch schnell geclosed. Ja, aber wir sind wieder ganz zurückgegangen zu den Terms, haben den ganzen Vertrag erstmal beiseite geschoben. Ne?
Spannend. Lass uns nochmal zu einem Punkt kommen, den ich oft auch in der Praxis so höre oder mitbekomme, nämlich die Gegenseite, also was ist Gegenseite? Nee, aber Investoren an sich. Das ist so, was ich immer mitbekommen habe, da wünscht sich der Investor natürlich die eierlegende Wollmilchsau vom Startup und die Patente oder das Know-how wurde am besten gleich verkauft an das Startup und die besitzen die Rechte. Wie sieht das denn im Alltag aus? Also du warst ja auch auf der Investorenseite. Was ist denn für einen Investor ein guter Deal oder gibt es überhaupt einen guten Deal?
Ja, es gibt einfach Red Flags. Wenn das IP nicht im Unternehmen ist, dann kann man es einfach nicht machen oder wenn das IP löchrig ist. Ja. Aber die gibt's halt die ewige Diskussion, muss das IP übertragen werden in Startup oder reicht eine Lizenz? Ja, ganz klar, eine Lizenz reicht, wenn sie ordentlich ist. Ich habe es schon mehrfach erwähnt, sie muss eben weltweit sein, die Lizenz. Sie muss exklusiv sein, die Lizenz. Und sie muss unterlizenzierbar sein, die Lizenz. Ja, und nicht zeitlich beschränkt natürlich. Aber wenn das gegeben ist, ist das dem Investor vollkommen egal. Ob das jetzt ein Risikokapitalgeber ist oder ein strategischer Partner, sprich ein Industriepartner oder sowas. Das reicht. Die Rechte müssen einfach sicher drin sein. Und das heißt nicht, dass es gekauft sein muss. Kann sein, muss aber nicht sein.
Das heißt auch die Lizenz, also wenn man sich für eine Lizenz entscheidet, diese Lizenzhöhe oder dergleichen, wenn Investor beurteilt, ja, da ist irgendwie der Lucky Punch drin, irgendwie im Startup oder das könnte eine Riesennummer werden, dann sind das auch keine Hindernisgründe sozusagen zum Investieren.
Ja, also es sollte nicht übertrieben sein, weil wenn tatsächlich nachher Umsätze gemacht werden, dann müssen ja immer diese Lizenzen abgeführt werden, auch an die Universität. Das muss man sich genau ansehen, wie so eine Dealstruktur aussieht. Beispielsweise, wenn so ein Startup eine Lizenz von der Universität nimmt und da nehmen wir mal wirklich einen sehr hohen Betrag, 20% Lizenzgebühren zahlen müsste, das ist eigentlich schon, Entschuldigung, unverschämt hoch, ja, also gebe ich mal so zu bedenken. Aber das Startup dann weitere Patente anmeldet und weitere Patente vielleicht kauft, ja, und in dieses Produkt viele Patente einfließen und man so eine Regelung hat in dem Lizenzvertrag, dass das gewichtet wird. Das heißt, ich verkaufe, was weiß ich, nach ein Auto als Produkt, ja, und das Patent, das ich von der Uni habe, betrifft aber nur den Aschenbecher. Ja, dann gibt es natürlich keine 20% von dem Autoverkauf. Ja. Das muss dann gewichtet werden. Mhm. Das ist natürlich kompliziert dann zu berechnen, sowas, ja. Tut das überhaupt nicht weh. Wenn auf alles 20% gezahlt werden muss, ja, dann ist das fast ein Dealbreaker dabei. Ja. Mhm. Was, ich weiß nicht, wie in Deutschland gibt es das auch. Die wenigsten Universitäten machen das, glaube ich. Also es ist eher die Frage, wenn eine Universität sich an dem Startup beteiligen will. Das wird von Investoren häufig sehr kritisch gesehen. Also eine Universität mit im Gesellschafterkreis sitzen, das senkt deutlich den Wert des Unternehmens, weil Universitäten anders denken als private Investoren. Da sehen mehr politische Aspekte, die haben andere Interessen als die anderen Investoren. Die Entscheidungszeiten sind in der Regel deutlich länger. Das wird zum Teil sehr, sehr nervig, wenn eine Universität dabei ist. Das sehe ich eigentlich eher kritisch als eine Lizenz, wenn man da ein paar Prozent mehr zahlt oder sowas. Ja, das geht eigentlich noch, wenn es nicht unverschämt hoch ist. Aber das muss man sich überlegen. Aber auch dafür gibt es Regelungen. Ich weiß nicht, wie relevant das hier ist, aber man kann ja zum Beispiel, je nachdem, welches Interesse wiederum die Universität hat, wenn die Universität sich wichtig tun will in der Gesellschafterversammlung, ja, dann will sie sich wichtig tun und will da mitsprechen. Wenn sie das nicht will und wenig Arbeit haben will, könnte man beispielsweise Stimmbindungsrechte vereinbaren, dass die Universität immer so stimmen muss wie der Hauptgesellschafter oder wie der CEO oder keine Ahnung was, ja. Sodass die auch gar nicht bei den Gesellschafterversammlungen dabei sein müssen. Sie haben Informationsrecht, die kriegen alle Unterlagen zugeschickt, ja, aber sie stimmen nicht mit. Und das heißt, das kann nicht die Entscheidungen verzögern. Weil auch normalerweise bei so einer GmbH, man denkt immer, diese Gesellschafterversammlung, die dann da sitzt und was beschließt, so ist es ja eigentlich gar nicht. Das wird vorher alles abgestimmt, was da beschlossen wird. Die geht in der Regel sehr schnell. Und in der Regel ist es auch so, dass man diese Beschlüsse per Umlaufbeschluss fasst und dann geht das nur per E-Mail, ja. Aber wenn dann eine Universität sagt, ja, ich kann das alleine nicht entscheiden und der Chef, der ist jetzt gerade im Urlaub und dann ist der Chef nach 2 Wochen oder 3 Wochen wieder da und heißt, aber ich habe meinen Termin erst in 2 Wochen mit dem Chef, ja, das geht nicht. Mhm. Ja. Also das sind eher so Sachen, oder man kann Phantom Stocks haben, man kann eine stille Beteiligung haben, dass sie gar nicht offen im Handelsregister auftreten. Da gibt es überall Regelungen für, aber da wieder verweise ich auf das, was ich vorher gesagt habe, da muss man wissen, welche Interessen die Uni hat. Wenn sie einfach Angst hat, dass sie beim Verkauf des Unternehmens umfällt und davon nichts hat, das kann man auch verstehen. Ne? Gibt es Beispiele, wo dann halt alle Gründer verkauft haben, ja? Riesendeal, alle sind Millionäre, aber die Universität hat halt nur Beteiligung am Umsatz und nicht beim Verkauf. Naja, die haben dann immer noch ihre Umsatzbeteiligung. Das Startup gehört dann halt Big Pharma, ja? Haben sie nichts gesehen. Also es sind auch Dinge, die man sich überlegen muss dabei. Ne? Aber eben solche Beteiligung, offene Beteiligung an Startups sehen Investoren eher kritisch als jetzt ein Lizenzdeal, wo die Terms vielleicht ein bisschen ungünstig sind.
Okay, super, Peter. Also vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle für die ganzen Insights und wirklich die tiefergehenden Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Ich würde gern langsam so zu einem Fazit kommen, beziehungsweise das Ende so ein bisschen vorbereiten. Wir kommen nochmal zurück zu dieser Frage, wie verhandle ich als Science Tech Startup mein Intellectual Property mit der Universität? Und ich glaube, dass jetzt klar wurde, wenn man aus der Universität heraus gründen möchte, dass es diese Fragestellung gibt nach der Fragestellung Know-how, Intellectual Property, habe ich was, kann ich was verwerten, und dass man dann in einen Dialog tritt mit der Universität, sehr frühzeitig bereits, und schon mal auslotet, welche Möglichkeiten der Lizenzierung gibt es. Und wenn man sich für den Weg der Gründung sich entscheidet, dass da eben IP-Verhandlungen einfach auch Teil des Ausgliederungsprozesses sind. Und ich glaube, du hast sehr schön auch mit den Phasen dann nochmal beschrieben, wie man so eine Verhandlung angeht. Ich glaube, in diesem Podcast könnten wir nochmal weitere Folgen aufnehmen, wie das im Detail funktioniert. Aber ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, mal zu wissen, wie ist der Überblick, auf was muss man sich einstellen können. Und ich glaube, das ist dir auch wirklich sehr, sehr gut gelungen hier. Zumindest kam mir das so vor. Nochmal als letzte Frage, was würdest du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wenn die sich in solchen Verhandlungen bewegen oder in solchen Verhandlungen auch befinden?
Eigentlich kann ich zusammenfassen, was du zum Schluss eigentlich schon gesagt hast. Ich sag mal, zuerst mal klären, wenn es Richtung Startup geht, was ist an IP da? In welchem Stadium ist das? Auch wenn es noch nicht angemeldet ist und noch nicht gemeldet ist, was könnte man da überhaupt nutzen? Dann rechtzeitig das ganze Thema angehen, rechtzeitig Kontakt mit dem Technologie-Licensing Office oder Technologietransfer Office aufnehmen. Dann die Interessen klären von der Universität. Das kann man machen, indem man mit der Universität spricht, indem man mit anderen Ausgründungen spricht. Die wissen eine ganze Menge. Und sich viel Zeit dafür lassen und gegebenenfalls professionelle Unterstützung besorgen. Und mein Standard-Advice ist, oder Hinweis ist, derjenige gewinnt die Verhandlungen, der am besten vorbereitet ist. Nicht der am härtesten verhandelt, sondern der einfach seine Hausaufgaben gemacht hat. Verhandlungen werden in der Vorbereitung gewonnen, nicht am Verhandlungstisch.
Und das könnte doch wirklich ein perfekter Schluss sein für diese Folge. Damit bedanke mich, Peter, für die vielen tollen Insights. Vielen Dank, und ich nehme an, man kann dich auch kontaktieren über verschiedene Wege.
Bitte gerne. Ja, Waterberg findet man im Internet, Peter Kajatz im Internet, einfach E-Mail schreiben, anrufen, wie auch immer, kostet alles nichts, Erstberatung ist alles gar kein Thema. Ich habe ja auch gesagt, möglichst frühzeitig Kontakt aufnehmen, ruhig 1 bis 2 Jahre, bevor es überhaupt schlagen wird. Ja, das macht gar nichts, nichts ist peinlich, nichts ist zu früh, ist meistens zu spät und nie selten zu früh.
Super, dann auch vielen Dank für dieses Angebot. Dann dir noch alles Gute und bis bald.
Ja, warte, herzlichen Dank und viel Spaß noch. Servus, tschüss.
Ja, das war das Interview mit Peter Kajatz. Wenn du Fragen, Anregungen oder Feedback hast, schreibe mir gerne eine E-Mail an startupsfromscience@gmail.com. Ich freue mich auf deine Nachrichten. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, einen Stern oder einen Klick auf den Abonnieren-Button. Bis zum nächsten Mal und bleib bis dahin innovativ.